schämt sich der Bundeskanzler nicht. Also wirklich. Also weil auch Friedrich Merz muss ein Antifaschist sein.
Ja, das gebietet das Grundgesetz, ne? In dem man sich ja verpflichtet hat.
Ständig frage ich mich Dinge. Tag ein, Tag aus. Und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt.
Wie rassistisch ist unser Bundeskanzler? Ich sitze gerade in einem Auto auf einem Highway in Los Angeles, irgendwo zwischen einem Dreh und dem Versuch, die Nachrichtenlage in Deutschland zu verstehen. Und weil mich ein Satz unseres Bundeskanzlers wirklich beschäftigt hat, wollte ich sofort mit jemandem sprechen, der sich wissenschaftlich mit genau solchen Sätzen beschäftigt. Mit Stadt, Gesellschaft, Zugehörigkeit. Daniel Kubiak ist Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forscht seit Jahren zu Migration, Erinnerungskultur und Stadtwahrnehmung. Also dazu, wie wir sehen, wer dazugehört und warum solche Bilder auch Machtfragen sind. Ich wollte von ihm wissen, wie rassistisch ist eigentlich unser Bundeskanzler? Und vielleicht noch wichtiger, was richtet so ein Satz über Stadtbilder in uns an? Ist das nur unbedacht formuliert oder steckt darin ein strukturelles Denken, das Deutschland gerade zurückwirft? Ein Gespräch über Sprache als politisches Werkzeug, über die Angst vor Veränderung und darüber, ob Friedrich Merz damit nicht mehr zerstört, als er erklärt.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 22. Oktober 2025 um 15 Uhr.
Daniel.
Ja.
Ich finde es ganz gut, dass du dir Zeit genommen hast dafür, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Ich möchte mich schon mal für die Qualität, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigen. Ich fahre gerade auf einem Highway durch Los Angeles, während wir dieses Gespräch führen, zu einem Dreh. Aber die Situation ist so dringend, dass wir gesagt haben, Daniel Kubiak und ich, wir reden trotzdem sofort. Und deswegen gleich meine erste Frage an dich. Ist unser Bundeskanzler anders? Ich will sie nicht so formulieren, dass ich verklagt werden kann. Wie rassistisch ist unser Bundeskanzler?
Wie rassistisch ist unser Bundeskanzler, hast du jetzt gefragt?
Ja, das war die Frage.
Ich finde die Frage deswegen spannend, weil ich finde, sie ist einerseits relevant und andererseits irrelevant. Und sie ist relevant, weil es der Bundeskanzler ist, ne? Und weil ein Bundeskanzler ja zum Schutz des deutschen Volkes für alle Menschen in Deutschland der Bundeskanzler sein soll. Und Friedrich Merz ist eben nicht mehr der Wahlkämpfer und nicht mehr der Parteivorsitzende, sondern er ist eben der Bundeskanzler. Und deswegen ist es natürlich schon relevant, ob der Bundeskanzler rassistische Aussagen macht. Gleichzeitig ist sie vielleicht auch irrelevant, weil es vielleicht gar nicht so wichtig ist, was Herr Friedrich Merz sagt oder was der Bundeskanzler sagt, weil seine Aussage, ja, also diese Aussage, die er gemacht hat zum Stadtbild, was er in Verbindung gebracht hat mit Migration, natürlich einem rassistischen Stereotyp obliegt. Ja, also es ist sozusagen, die Aussage ist eingeschrieben in Vorstellungen, in rassistischen Vorstellungen davon, wer zur Stadt gehört, wer nicht zur Stadt gehört. Eine Vorstellung davon, dass man erkennen könne, wer dazu gehört. Und dann wird sozusagen die Person des Bundeskanzlers irrelevant, weil er eigentlich sozusagen nur etwas anspricht, etwas in uns sozusagen hervorrufen will, was strukturell rassistisch ist. So. Und genau, ne? Also man muss, glaube ich, manchmal so ein bisschen von dieser Person wegkommen.
Das, was du sagst, dieser strukturelle Rassismus, das, was der Bundeskanzler gesagt hat, ja, mit diesen Innenstädten, ist eigentlich auch das, was man sehr häufig an weihnachtlichen, zweiten weihnachtstaglichen Armbrotstischen hört, irgendwie bei Familienfeiern, der sogenannte Onkel, der ja immer bemüht wird in so einer Situation. Also dieser Satz, dass die Innenstädte nicht mehr dementsprechend, wie man es mal kannte, ist ja jetzt nicht, was nur Friedrich Merz denkt. Also deswegen klang das für mich so wie wieder das berühmte Fischen am rechten Rand und das Begeistern für die CDU, weil die eben so redet wie der Bürger.
Genau, oder vielleicht halt so ein Dog-Whistling, ne? Also irgendwie sozusagen irgendwie jemanden herbeizurufen und eine Geschichte herbeizurufen. Ich finde es spannend, dass du das mit dem Onkel sagst, weil mein Bruder dann immer sagt, hey, ich bin aber auch ein Onkel und ich bin noch gar nicht so weird, ne? Also dieses Bild vom weirden Onkel passt ja sozusagen auch vielleicht ein bisschen in diese rein, dass wir immer so eine Vorstellung von so Leuten haben. Ich meine, ne, das wird an so Weihnachtsarmbrottischen wird sowas besprochen, aber es ist ja schon viel älter. Also diese Erzählung davon, also es gibt zwei Erzählungen. Die eine Erzählung ist, Menschen kommen in die Stadt und stören dort. Das war, als die Stadtsoziologie begonnen hat, war das auch schon, da sind Bauern in die Stadt gekommen, um dort in Industriestädten ihr Glück zu suchen. Und damals hieß es schon, da kommen neue Leute, die stören hier unsere freie Stadt und so. Ja, also das ist 200, 300 Jahre, wahrscheinlich sogar noch älter. Wahrscheinlich kann man, wenn Historiker sich das angucken, können sie auch in die Polis gehen, in die griechischen Städte. Und wahrscheinlich gibt es da auch schon die Erzählung von Leuten, die kommen und stören. Und dann gibt es ja noch eine andere Erzählung, nämlich die Erzählung von außen über die Städte, in der es Verfall gibt, also einen sittlichen Verfall gibt, ja, weil die Menschen dort frei leben können. Also ne, du hast mich ja jetzt hier nicht nur als Daniel eingeladen, sondern auch als Stadtsoziologen. Und das ist eigentlich so, wie Stadtsoziologie entstanden ist, dass man sich gefragt hat, wir sind eine vielfältige Stadt, hier sind ganz, ganz viele Menschen, kommen hier zusammen. Du bist jetzt gerade in den USA, Chicago, Chicagoer Schule ist eine wichtige soziologische Schule.
Los Angeles.
In Los Angeles.
Achso, du bist jetzt auf Chicago.
Genau.
Also ich bin gerade in Los Angeles.
Genau, du bist in Los Angeles, aber Chicago ist so eine der Städte, die in der Stadtsoziologie so, die ist so emblematisch. Ne? Ganz, ganz viele Menschen kommen zusammen und müssen irgendwie gemeinsam ihr Leben gestalten. Und dass das natürlich immer irgendwie mit Konflikten und so verbunden ist, das ist ja klar und das können wir als Stadtsoziologen halt super gut beforschen. Du bist jetzt in Los Angeles, da haben wir jetzt gerade ganz aktuell diese Diskussion, ne? Also ich weiß nicht genau, was ihr da dreht, aber es gab ja jetzt Anfang des Jahres diese Demonstration in Los Angeles und das ist ja auch die Stadt, wo das zuerst losging, dass Leute von der Straße geholt wurden. Und das macht die Sache ja auch so gefährlich. Also wie entscheiden denn jetzt diese ICE-Leute da in Los Angeles oder wie entscheidet denn Alexander Dobrindt dann, wer im Stadtbild die Leute sind, die man jetzt zurückführen müsste? Und das kann man ja, also das entscheidet ja ICE offensichtlich nicht anhand von Papieren und müsste mir jetzt mal der Bundeskanzler erklären, wie er das im Stadtbild sieht, wer jetzt rückführungsbedürftig, also schlimmes Wort, wer jetzt rückführungsbedürftig ist. Ja? Also woran erkennt er das?
Ja.
Und das ist wirklich eine offene Frage. Und das ist ja,
ich finde interessant, dass du diesen Vergleich ziehst zwischen ICE und dieser Aussage, weil tatsächlich, also das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir haben uns gestern mit Menschen mit Migrationshintergrund getroffen, die Schulen bewachen, damit ICE-Agenten nicht dort die Eltern entführen, kidnappen, so wie die Leute hier sagen, während sie ihre Kinder zur Schule bringen. Weil eben sehr viele Menschen, die hier aus Lateinamerika kommen, aus Mittelamerika kommen, keine Aufenthaltsgenehmigung haben, aber natürlich trotzdem arbeiten, ihre Kinder zur Schule bringen, ein normales Leben leben. Mhm. Und im Prinzip, würdest du sagen, dass Friedrich Merz mit diesem Satz eigentlich so den Grundstein dafür legt, dass der strukturelle Rassismus wieder deutlicher wird und diesen Finger zeigt auf die Leute, die wir scheiße finden sollen? Also als Bevölkerung.
Nee, ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin meinte. In gewisser Weise ist es auch irrelevant, was Friedrich Merz gesagt hat, weil dass wir darüber reden, funktioniert ja nur, weil es diese Erzählung schon längst gibt. Also die ist schon längst da. Friedrich Merz ist nicht der Erste. Andere seiner Partei haben das schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab diesen Interview, diesen Schnipsel, der jetzt in letzter Zeit rumging, wo man sieht, wie Jörg Meuthen von der AfD damals, mittlerweile nicht mehr in der AfD, damals in der AfD, genau diesen Satz auch sagt und Angela Merkel ihm dann widerspricht. Aber also dieses Bild,
habe ich gesehen, ja.
Dieses Bild davon ist ja schon viel älter als Friedrich Merz. Also der hat das jetzt nicht erfunden. Das ist jetzt nicht, dass Friedrich Merz das auf einmal erfunden hat, darüber zu sprechen. Und ich will auch noch einmal kurz zurück, weil was mich ziemlich umtreibt auch ist, dass wir ja die Situation haben, dass ja eigentlich Friedrich Merz behauptet, Menschen würden behaupten, sie könnten sehen im Stadtbild, dass wir ein Problem mit Migration haben. Also es ist jetzt so eine doppelte Behauptung, wo ich erstmal sozusagen als Wissenschaftler fragen würde, ob das empirisch so ist. Also ist das jetzt wirklich so, dass Menschen ins Stadtbild gehen und denken, wir brauchen Rückführung. Ich bin mir sicher, wir finden welche. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht sozusagen die große Masse der Deutschen ist, die im Stadtbild denkt, wir brauchen ganz viele Rückführung. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Leute ins Stadtbild gehen und sagen, also die Stadt gehen und sagen, hier gibt es ein Problem mit Obdachlosigkeit, hier gibt es ein Problem mit Drogen, hier gibt es ein Problem mit zu wenig Fahrradwegen und gerne eine Lösung hätten, also dass die das natürlich tun. Aber wir wissen dadurch, dass er so vage geblieben ist in seiner Aussage, wissen wir auch gar nicht so richtig, was er meinte. So eine Aussagen führen aber, also schon seit sehr, sehr langer Zeit dazu, genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich lange Zeit mit der Erinnerung an rechte Gewalt in Städten beschäftigt. Seit den 90er Jahren kennen wir die Geschichten von Menschen, die ihre Wohnung bewachen, die sich Seile gekauft haben, um schnell aus den Wohnungen rauszukönnen, wenn sie angezündet werden. Nach Solingen und nach Mölln ist das vor allen Dingen passiert. Dieses ungute Gefühl, seine Kinder in die Schule zu bringen. Also all das kennen wir auch in Deutschland schon. All das wissen wir auch in Deutschland schon, dass Leute da sich darüber Gedanken machen. Der Vorsitzende von LAMSA, der Landesarbeitsgemeinschaft für die Migrantinnenorganisation in Sachsen-Anhalt, Mahmoud Mohamed, hat in einem MDR-Interview auch gesagt, dass auch ihn seine Tochter jetzt gefragt hat, was ist dann da gemeint? Bin ich jetzt hier das Problem und muss ich dann gehen? Das ist ein Mädchen, was in Deutschland geboren ist. Und da ist sozusagen dann das, was gerade neu ist, ist eben, dass es der Bundeskanzler sagt. Also, dass es jemand sagt, der in einem Amt ist, für den er wirklich für alle zuständig ist und wo eigentlich nicht passieren darf, dass er die, also wenn man es jetzt mal sehr grob sagen, dass er die Ängste der einen gegen die Ängste der anderen versucht auszuspielen. Weil Menschen haben aus unterschiedlichen Gründen Angst in ihrem Leben. Die einen vielleicht am Bahnhof und die anderen vielleicht vor Abschiebung. Ja, und da jetzt irgendwie mit diesen Ängsten zu spielen, finde ich ganz, ganz gefährlich, gerade als Kanzler.
Dann lass mich die Frage nochmal umformulieren. Und zwar nicht, äußert sich unser Kanzler rassistisch, sondern ist unser Kanzler ein Brandstifter?
Ein Brandstifter. Naja, nein. Also er ist kein Brandstifter. Er ist, also mein Gefühl ist eher, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder war die Aussage sehr überlegt. Ich glaube, sie war aber nicht so überlegt. Aber die Aussage ist uninformiert. Sie ist sehr, sehr uninformiert. Und ich würde mir wünschen, dass unser Bundeskanzler, bevor er was sagt, sich sozusagen sowohl über die Worte Gedanken macht, wie er sie ausspricht, wie er sie sagt, ob es vielleicht manchmal besser wäre, nichts zu sagen, und andererseits sich erstmal informiert. Und deswegen ist er, weil Brandstifter ist ja so ein proaktiver Prozess. Also da muss man ja ein Feuer legen. Das, glaube ich, hat er nicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass er sozusagen jetzt ein Feuer legen wollte und wollte, dass jetzt irgendwas passiert. So. Sondern er will ja eigentlich irgendwie Handlungsbereitschaft erklären. Und da bin ich mir unsicher, ob er da die richtigen Worte einfach gewählt hat.
Jetzt hatten wir darüber ja auch, glaube ich, per WhatsApp schon gesprochen. Kann es nicht auch sein, dass das so eine Art Trump für Arme ist, dass er versucht mit solchen Aussagen, insbesondere weil er sie am Montag ja nochmal bekräftigt hat, indem er sagt, ich will das auch alles nicht wiederholen, er bekräftigte seine Aussage eben am Montag in einer Pressekonferenz, dass das so eine Art Flood the Zone with Shit ist, weil wir dürfen auch nicht vergessen, letzte Woche wurden neue Polizeigesetze durchgewunken, die kritisch zu betrachten sind. Darüber redet jetzt gar keiner.
Ja.
Sondern wir reden über Merzens Aussage.
Und das wäre dann ja nicht nur Flood the Zone with Shit, das wäre auch Gaslighting, also uns sozusagen immer dazu zu bringen, über andere Themen zu sprechen, als über die vielleicht eigentlich relevanten Themen. Wir hatten das ja schon mal, dass wir diese Wahl von Brosius Gasdorf hatten in der Woche und wir alle darüber geredet haben, also die Nichtwahl von ihr, von der designierten Verfassungsrichterin, und dann derzeit aber eben auch gerade Haushaltsverhandlungen waren und auch wir zu der Zeit nicht über die Haushaltsverhandlungen gesprochen haben, sondern eher über diesen Kulturkampf, der da irgendwie entstanden ist. Also deswegen, ne, vielleicht eher Gaslighting. Du hast jetzt gefragt, ob er Trump für Arme ist.
So eine Trump-Methode einfach jetzt anwendet. Also weil er guckte drüben, also hier in den USA, wie funktioniert das? Wie kriege ich das hin? Mit Populismus.
Ja.
Und mit populistischen Aussagen. Also glaubst du, dass das, also weil du ja, wir gerade spekuliert haben, ob das bewusst eine bewusste Aussage ist, die er getätigt hat, oder einfach eine Aussage, die er unbeachtet, unbedarft gesagt hat. Und jetzt die Frage an dich, ob du das Gefühl hast, ist es vielleicht eine bewusste Aussage, die er macht, um eben genau diesen Effekt zu erreichen. Wir reden nicht über die neuen Polizeigesetze.
Die Aussage war ja eingebunden in ein Interview, ne? Also er hat ja erst diese Antrittsrede gemacht und dann hat er da diese Rede gehalten, die war wahrscheinlich geschrieben, die hat ihm irgendjemand geschrieben und dann hat er die abgelesen und so ist das halt. Und dann hat er da diese Antrittsrede in Potsdam gemacht. Übrigens das Bundesland, in dem ich lebe. Also ich hätte auch vielleicht viel lieber darüber gesprochen, welche Probleme es in Brandenburg gibt, und darüber haben die eigentlich auch gesprochen. Und dann gab es diese Nachfrage des Journalisten. Und dann ging es ja eigentlich um die Frage, wie er die AfD klein kriegen will. Und jetzt könnte man erstmal sagen, naja, warum fragt denn ein Journalist auf einer Veranstaltung, in der es eigentlich um den Antrittsbesuch in Brandenburg geht, warum stellt er eine Frage zur AfD? Also man könnte auch sagen, warum kommt eigentlich die Frage vom Journalisten? Und schlau vom Bundeskanzler wäre gewesen, dazu einfach nichts zu sagen. Oder er hat eigentlich einen sehr guten Satz gesagt, er hat nämlich erst gesagt, naja, Demokratie arbeitet halt langsam. Und das ist ja schon erstmal spannend, weil nämlich er jetzt anscheinend in seinem Amt verstanden hat, und vorher hat er immer anders gesprochen, in seinem Amt verstanden hat, dass es einem alles doch ein bisschen länger dauert, als er dachte. Und er hat ja eben, und deswegen würde ich nicht ganz glauben, dass es nur Ablenkung ist, weil eines seiner großen Themen war ja dann im Wahlkampf eben doch das Thema Migration. Und das hat er ja ganz bewusst dann zuerst angesprochen. Er hat ganz bewusst zuerst über Migration gesprochen, weil er glaubte, dass er da Erfolge erzielen kann. Und hat dann in dieser Erfolgserzählung dann diesen Satz eingebaut von, aber man sieht es noch nicht, also man fühlt es noch nicht im Stadtbild. Der hat ja auch von Gefühlen gesprochen. Und deshalb würde ich sagen, nee, es war nicht so richtig geplant. Aber es hilft natürlich total, dass wir jetzt darüber diskutieren. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind da jetzt auch in der Falle, ne? Also einerseits, ich forsche zu dem Thema und mich empört diese Aussage, weil ich an die ganzen Menschen denke, mit denen ich zusammen Forschung betreibe, die ich befrage, die mir ihre Lebensgeschichten erzählen, die mir erzählen, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen, wie sie sich unsicher fühlen. Und weil ich denke, über all das würde ich wirklich gerne reden. Und wir reden manchmal, glaube ich, viel zu selten darüber, anhand von tatsächlicher Expertise, also dass wir tatsächlich mal darüber reden, wie ist eigentlich wirklich die Situation für Menschen in der Stadt, wie ist auch die Situation für Menschen, die in der Stadt tagtäglich Rassismus erleben, denen man irgendwie unterstellt, sie würden gewalttätig sein, die sich gar nicht öffentlich in jedem Stadtraum einfach so bewegen können. Über all das tatsächlich zu reden, wäre ein ernsthaftes Thema, aber er benutzt das nur, um eigentlich seine Migrationspolitik irgendwie besser dastehen lassen zu wollen. Und dann hat er noch so 2, 3 andere Themen angesprochen. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass es so ganz bewusst ist. Ich möchte aber trotzdem, weil du zu Trump gefragt hast, lass mich kurz noch die Sache zu Trump auch beantworten. Yeah. Weil gleichzeitig glaube ich, ja, er glaubt, dass die Trump-Strategie eine erfolgreiche Strategie ist, weil es ja irgendwie diese schon im Wahlkampf und eigentlich auch schon bevor er überhaupt Parteivorsitzender wurde, immer wieder vor allen Dingen aus seinem Lager diese Erzählung kommt von, die CDU ist zu weit nach links gewandert oder zu weit in die Mitte gewandert und wir müssen jetzt wieder mehr die Konturen zeigen. Wir müssen die Probleme, die echten Probleme der Leute ernst nehmen. Das sind ja mal so Erzählungen, die dazu kommen. Und er sieht halt bei Trump, dass der mit diesen Bullshit-Erzählungen tatsächlich Erfolg hatte. Ja, also dass er sozusagen immer wieder, und dass man eigentlich jedes Mal, wenn er noch eins draufhaut, also wenn Trump noch eins draufhaut, wird er damit noch erfolgreicher. Ich glaube, dass es aber super, super, super gefährlich ist, weil es gibt ja auch noch eine andere Seite. Also es gibt ja auch die Leute, die von all diesen Aussagen von Trump nicht gesehen werden, in Unsicherheitssituationen gebracht werden. Und wir haben ja, also da bist du jetzt mehr der Experte als ich, wir haben eine Situation in den USA, wo es eben nicht zu einer Lösung von echten Problemen führt, sondern eigentlich zu so einem irgendwie anschwelenden Bürgerkrieg oder so eine Wahrnehmung davon, dass da irgendwie so ein Bürgerkrieg entstehen könnte, führt. Und das sollte ja nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers sein. Also die Aufgabe des Bundeskanzlers soll ja nicht sein, um alle Mittel, seine Macht oder seine Wahlergebnisse zu verbessern, ohne das gesamte Volk sozusagen oder ne, das Wahlvolk jetzt, also ne, oder alle in Deutschland irgendwie mitzudenken. Und da habe ich das Gefühl, ja, das ist eine Strategie von Trump, aber er sieht sozusagen nur die eine Seite, nämlich die Seite des Erfolgs. Und er übersieht anscheinend total dabei, dass es aber auch total unerfolgreich ist und dass es total für total viele Menschen wirklich Unsicherheit und prekäre Lebensbedingungen bedeutet. Also ne, wir müssen jetzt nicht
also nur die, über... Die Situation in den USA, also um mal zu, wenn wir die USA mal als Land nehmen, in dem es wie so ein Blick in die Zukunft ist, was passiert, wenn man sich so populistisch äußert, ist es ja mittlerweile so, dass sich nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund bedroht fühlen, sondern auch liberale Mittelschichtlerweise. Also da, ja. die einfach nicht der Meinung sind, der Trump, also nicht Trump folgen, heißt hier schon sich bedroht fühlen. Also ja. Das ist ja der nächste Schritt. Die Frage ist bei Friedrich Merz, das, was er da gesagt hat, dass das Schlimme eigentlich ist, ist ja, dass dieser Satz wirklich ein sehr, wie du es auch schon erwähnt hast, ein sehr häufiger Satz ist mit dem Blick auf die Stadt. Ja. Und als du meintest, der Blick auf die Stadt von innen, also jetzt ich als Berliner,
ja.
Ich meine, wir sagen, als Berliner gab es die große Phase Schwaben raus.
Ja, genau.
So, also der Blick von innen nach außen ist Schwaben raus und der Blick von außen in die Stadt ist, da laufen Menschen mit Migrationshintergrund rum und die stören das Stadtbild.
Ja, ja.
Aber du als Forschender, wie überwindet man das denn? Also jetzt wirklich mal, wie überwinden wir denn das, also oder und ich meine, die Annahme war ja, wir waren ja schon mal weiter und die Äußerung des Bundeskanzlers ist ja wie so ein Schritt zurück, ein ganz großer.
Ja.
So, und jetzt nochmal, genau, ganz konkret, wie überwinden wir das denn, dass solche Gedanken geäußert werden, beziehungsweise, dass diese Gedanken richtig eingeordnet werden?
Ja, also eine Theorie, die es in der Wissenschaft gibt, ist die Kontakthypothese. Ja, wenn Menschen in Kontakt kommen mit anderen Menschen, dann durch den Kontakt versteht man besser die Lebenssituation von anderen und dadurch werden sozusagen Konflikte auch abgemildert und können abgemildert werden, können behoben werden. Das heißt, eigentlich müssten die Leute viel öfter in die Städte fahren, dort in Kontakt mit Leuten kommen, den Leuten zuhören, wie lebt sich das hier eigentlich in der Stadt, wie geht's dir eigentlich, das vielleicht auch wirklich mal in allen verschiedenen Stadtteilen tun, um wirklich so ein Verständnis davon zu haben, wie es denn eigentlich in Berlin ist. Ich hab ja diese interessante Situation, also ne, du hast ja gesagt, wir sind beide in Berlin aufgewachsen und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, beide auch nicht so weit auseinander in Berlin-Friedrichshain dieser Stadtteil hat sich ja in den letzten, also wir sind beide über 40, ne, in den letzten 40 Jahren auch extrem verändert. Also das ist ja nicht mehr der Stadtteil von 1982, 83 ist ja nicht mehr der gleiche Stadtteil wie jetzt. Da sind immer andere Menschen zugekommen, andere Läden, andere Clubs. Die Straßen sind verändert worden. Das ist einfach ein anderer Stadtteil und so. Und man muss halt, ne, das ist irgendwie städtisches Leben. Man bleibt halt irgendwie offen. Stadt bleibt halt nicht immer so, wie sie mal war. Das war noch nie so. Also das war noch gar nicht das Konzept von Stadt. Und das andere, und das steckt ja schon wieder drin in dem, was Merz gemacht hat, ist nämlich, naja, eben tatsächlich zuzuhören. Also wenn er jetzt diese zweite Welle nochmal macht und sagt, nun fragen Sie doch mal Ihre Töchter, ja, dann soll er doch mal bitte alle Töchter fragen. Also wirklich, aber eben auch alle Töchter und nicht nur seine Töchter, sondern frag die. Red mit denen darüber, was für Strategien die entwickelt haben, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich unsicher fühlen. Und dann hör ihnen zu und dann verändert das Stadtbild so, dass es auch für Frauen sicherer wird. Aber ich nehme das gar nicht wahr, dass das tatsächlich das Interesse war, dass diese Frage sozusagen tatsächlich ernst meint. Weil ich glaube, so könnten wir es überwinden. Also wir könnten das überwinden, dass wir so sprechen, indem wir viel, viel mehr zuhören und viel, viel mehr diese Expertisen wahrnehmen, die wir schon längst haben. Ja, also dass wir zum Beispiel, es gibt extrem viele, in Berlin ja ganz besonders, extrem viele Migrantinnen Selbstorganisationen. Das heißt, es sind Leute, die gestalten die Zivilgesellschaft aus einer Perspektive, selbst eine Migrationsgeschichte zu haben. Hör denen doch einfach zu. Hör dir doch, was die brauchen. Hör dir an, was die sagen. Und dann wirst du relativ viele Antworten darauf kriegen, was die Leute im Stadtbild brauchen. Aber mach nicht eine Aussage, die noch eher dazu führt, dass die Leute sich noch unsicherer fühlen. Ja, also gerade wenn wir über junge Menschen reden, in Berlin haben wir teilweise mehrheitlich Menschen mit Migrationsgeschichte, mit familiärer Migrationsgeschichte, die in Berlin junge Menschen sind. Mhm. Ja, wenn er die Töchter fragt, dann kann er sich ja mal das Wahlergebnis der jungen Menschen in Deutschland angucken, wen die am meisten gewählt haben. Überraschung, die CDU war es nicht. Also wenn du wirklich die Bedürfnisse der Leute ernst nehmen willst, dann hör ihnen einfach zu. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade in so einer Situation angekommen sind, aus dem Maschinenraum Wissenschaft heraus, dass zum Beispiel die Expertise von Wissenschaft nicht besonders viel gehört wird gerade so. Und dass man natürlich tatsächlich einfach erstmal die ganzen Organisationen fragen könnte, die sich damit beschäftigen. Was brauchen die Leute eigentlich? So. Und da wird es natürlich solche und solche Antworten geben. Ist ja nicht so, dass die dann auch alle unisono das Gleiche sagen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt eine Migrantenorganisation befragt und die sagen, so ist es, und dann sagen alle anderen, ja, so ist das. Sondern da muss man eben wirklich dieses vielfältige Bild machen. Ich hoffe ja, dass das im Hintergrund passiert, aber man kann natürlich als Kanzler mit so einer Aussage schon vorher sehr viel kaputt machen.
Ich frage mich auch gerade, kommt es auch in so einer Zeit, in so einer ganz ungünstigen Zeit, also in wirtschaftlich instabilen Zeiten, irgendwie die Prognosen sehen furchtbar aus, Deutschland krümpelt so vor sich hin, und ich frage mich, ob dann auch nicht die Reaktion ist, des weißen Deutschen ohne Migrationshintergrund, dann ach, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust, mich drum zu kümmern. So, das ist irgendwie, da habe ich jetzt gar keinen Kopf für. Ich muss mich eher darum kümmern, dass die Inflation nicht meine Einkäufe auffrisst. Also wiederholt sich hier wirklich gerade eigentlich amerikanische Geschichte.
Ja,
es ist irgendwie so, es ist so gleich. Also das ist das Erschreckende. Auch das Feindbild ist so gleich. Also weil es ja in den USA ja auch die Migranten sind, die als Feindbild auserkoren sind. Ja, ab jetzt sind es auch die No-Kings-Demonstranten, Protestierenden. Ja. Aber bis dahin waren es Migranten.
Ja.
Und schämt sich der Bundeskanzler nicht? Also wirklich. Also weil auch Friedrich Merz muss ein Antifaschist sein.
Ja, das gebietet das Grundgesetz, ne? Dem man sich ja verpflichtet hat. Ja, also ich meine, das ist schon alt, ne? Also der Sündenbock ist alt, und der Sündenbock sind fast immer die irgendwie dazugekommen sind, die schwächer sind. Also das ist eine ganz alte Diskussion, das haben wir schon sehr, sehr lange. Du hast jetzt gefragt wegen der Situation. Es gibt ein Buch in den USA, Ali Hochschild, Strangers in Their Own Land, die schon 2016 sich eben gefragt hat, wie die Situation in den USA entstanden ist, und die so ein bisschen erklärt hat, genau diesen alten weißen Mann oder diesen abgehängten älteren weißen, ne, Arbeiterschichtmann. In Lake Charles in Louisiana hat sie diese Forschung gemacht, und sie hat dann angefangen, also sie hat es mit so einer Schlange, Menschenschlange, Menschen, die anstehen und auf etwas warten. Ja? Also Pursuit of Happiness, USA, wenn jemand so seine Arbeit gut macht, dann wird man irgendwann Happiness erreichen. Ne? Also man strebt nach Glück, und man stellt sich sozusagen an und denkt, wenn ich meine Arbeit nur gut mache, dann werde ich auch irgendwann ankommen. Und Ali Hochschild beschreibt in dem Buch, dass den Leuten immer mehr eingeredet wurde, dass sich jetzt Leute vordrängeln würden. Und dann wurden eben Migrantinnen zum Beispiel, also erstmal Affirmative Action, also erstmal schwarze AmerikanerInnen wurden sozusagen, also ne, die Erzählung wurde stark gemacht, die drängeln sich jetzt vor. Durch Affirmative Action drängeln die sich jetzt vor, und der ursprüngliche weiße Mann, der muss jetzt noch länger warten darauf, dass er zu Happiness kommt. Irgendwann später war das dann sogar Klimaschutz, ja, dass sie dann so das Gefühl hatten, dass sogar der Klimaschutz sich da vordrängelt. Und da hat die Ali Hochschild halt dieses Bild entworfen. Und ich finde das eigentlich ein sehr interessantes Bild, weil ich war in Lake Charles in Louisiana. Das ist eine Stadt, in der es Chemie vor allen Dingen gab, Chemieindustrie. Da sind die Jobs mittlerweile weg, weil die Leute einfach nicht mehr gebraucht werden. Teilweise die Industrie die USA verlassen hat. Und ich habe mir das so angeguckt und dann habe ich gedacht, ja, ist interessant, weil ich forsche jetzt gerade in Halle an der Saale und die Geschichte in Halle an der Saale ist eine ganz ähnliche. Ja, da ist irgendwie was aufgebaut worden, da gab es dieses Streben nach Glück, Halle Neustadt, die Leute haben in den Chemiefabriken gearbeitet um Halle herum, Leuna, Buna und so weiter. Und dann kam irgendwie 1990, die Leute haben ihre Jobs verloren und jetzt auf einmal kommen Leute. Ja, und man nimmt irgendwie so, also ne, diese Erzählung ist, die nehmen euch jetzt was weg. Und genau, also da gleicht sich das halt irgendwie, ne? Also das, was Adi Hochschild vor 10 Jahren in den USA beschreibt, scheint anscheinend jetzt ziemlich salonfähig geworden zu sein, ist auch in der Bundesregierung sozusagen. Wenn wir erstmal dieses eine Problem lösen, nämlich wir nennen es Migration, wenn wir dieses Problem gelöst haben, dann können wir uns auch noch um die anderen Probleme. Also hat er jetzt ja explizit gesagt, er hat ja gesagt, bei der Migration sind wir schon weit und dann können wir uns
das
auch
noch. Das ist im Übrigen der schlimmere Satz.
Genau, gewesen, dann können wir uns auch noch um die Wirtschaft kümmern. Ja? Also bei der Migration, ja, da haben wir schon viel erreicht und mit den Rückführungen, da werden wir noch ein bisschen härter und dann können wir uns um die Wirtschaft kümmern. Also er macht diese Erzählung auf, dass man sich erstmal um dieses. So, und jetzt reden wir aber, also einfach mal um die Zahlen zu haben. 4% der Menschen in Deutschland sind hier als Geflüchtete. 4%. Und diese 4% bekommen 6% des, also das kann man nicht so richtig gut ausrechnen, aber ungefähr geschätzt 6% des Bundeshaushalts geht in Unterstützung von Geflüchteten in Deutschland. 6%. Also das heißt, 94% des Bundeshaushalts geht nicht an Geflüchtete. So. Und man könnte mit diesen 94%, drittreichstes Land der Erde, könnte man total viel machen und könnte total viel für Sicherheit sorgen und den Sozialstaat retten, die Rente verbessern. 22% der Deutschen sind Rentner und das Rentensystem bekommt 25% des Bundeshaushalts. Ja, also die werden auch sozusagen kriegen etwas mehr Geld aus dem Bundeshaushalt, als sie eigentlich in den Anteil an der Bevölkerung haben. Also man könnte eigentlich total viel tun mit diesen 94%, aber stattdessen reden wir über diese 6% Bundeshaushalt, über diese 4% Menschen, von denen ja die meisten tatsächlich, also die meisten von denen sind syrische oder ukrainische StaatsbürgerInnen. Das heißt, die meisten haben einfach auch einen Grund, einen Fluchtgrund und sind hier ganz legitim, weil sie Asyl beantragt haben und das auch bekommen müssen. So, und wir müssten eigentlich über die anderen 96% reden, wir müssen über 100% reden, aber die anderen 96% sind ja auch wichtig. Und die Erzählung scheint aber irgendwie zu funktionieren, zu sagen, ja, aber die anderen 96%, ihr werdet die ganze Zeit nicht gesehen, weil wir kümmern uns ja nur um die 4%. Was faktisch nicht stimmt, ja. Also, weil, wenn wir uns den Bundeshaushalt angucken, kriegen die nur einen sehr kleinen Teil tatsächlich von diesem großen Kuchen, von dem sehr, sehr großen Kuchen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Woche bekommt ihr als Patreon besonders viel. Ich werde wahrscheinlich jetzt remote ein Gespräch mit Paul Ripke aufnehmen über den Zustand der USA. Heute Abend nehme ich noch ein Gespräch mit Katharina und Kosei, den Kollegen, mit denen ich hier durch die USA reise, auf. Wir drehen nämlich heute in einem Oval Office Set und dann erfahrt ihr, was wir dort besprochen haben. Und ich nehme übermorgen am Flughafen, die ja schon fast zur Tradition gewordene Folge auf mit Kosei. Und wir reden einmal, was ist eigentlich in den letzten 2 Wochen passiert. Wie fühlt sich das für uns an als Reporter, in diesem Fall nur als Reporter? Und diese Folge wird dann aber allerdings wieder für alle zur Verfügung stehen als Teil des Patreon-Contents, damit die, die noch nicht Patreon sind, verstehen, es lohnt sich, unabhängigen Journalismus mit 3, 5 oder 9 Euro im Monat zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Es ist eigentlich, wenn ich mich als Bürgerinnen und Bürger sage, die Ukrainer, die kriegen ja alles in den Hals geworfen, die Geflüchteten aus Syrien, die bekommen alles geschenkt. Wenn ich diese Äußerung tätige, kannst du dann aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, vielen Dank auch, Sie sind hiermit offiziell auf rassistische Propaganda hereingefallen, weil Sie diesem Trope glauben.
Also ja, rassistische Propaganda ist immer ein hartes Wort, weil die Leute immer nicht so gerne rassistisch genannt werden wollen. Also das ist ja ein bisschen schwierig immer zu vermitteln, zu sagen, es gibt strukturellen Rassismus und man muss nicht selbst Rassist sein, um trotzdem von strukturellem Rassismus zu profitieren oder ihn auch weiterzutragen. Und ich würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall rassistische Propaganda, weil erstens ist so, wie ich schon gerade gesagt habe, die Zahlen gar nicht es hergeben zu sagen, dass da irgendjemand bevorzugt wird, sondern 4% sind Geflüchtete, sie kriegen 6% des Haushalts. Also da wird erstmal niemand bevorzugt, sondern das ist einfach, sie kriegen einfach ihren Anteil sozusagen. Und dann ist es so, mein Kollege Herbert Brücker vom IAB, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die beforschen das auch immer wieder, inwieweit eben Fluchtmigration sich positiv oder negativ auf den Arbeitsmarkt auswirkt und für den Bundeshaushalt auswirkt. Und na klar, humanitär motivierte Migration, also Fluchtmigration, ist natürlich erstmal kein Hauptgewinngeschäft für den Staat, in den die Leute kommen. Ne? Weil man muss die Leute erstmal unterstützen, Sprachkurse organisieren. Das ist ja was Gutes eigentlich in Deutschland, dass die Leute auch Sprachkurse bekommen. Das ist ja auch in den USA anders. Da kann man einfach sofort, kann man sofort arbeiten, muss aber eben auch sofort arbeiten. Es gibt keine soziale Unterstützung.
Also da will ich dir kurz eine Anekdote vom Abendbrot gestern. Wir waren gestern in einem IHOP, das ist so eine Art International House of Pancakes. Das ist von unserem Kameramann das Lieblings-Fastfood-Restaurant.
Fastfood-Restaurants sind sowieso die besten.
Ja, ja. Und dort arbeitete ein Kellner, ein Mexikaner, sagte er selber, und er ist seit fast 20 Jahren in den USA und sprach aber wahnsinnig schlechtes Englisch und machte damit die ganze Zeit Scherze.
Ja.
Er meinte, da war irgendwie vor kurzem eine Frau aus Frankreich hier bei ihm Gästin und hat gesagt, Mensch, man hört ja gar nicht, dass Sie erst seit 20 Jahren, dass Sie schon seit 20 Jahren hier sind. Und da sagte er diesen interessanten Satz, ich bin hier nicht, um die Sprache zu lernen, sondern ich bin hier, um zu arbeiten.
Mhm. Ja.
Das also auch noch zu diesem es ist ja auch ein ganz beliebter, strukturell rassistischer, nenne ich es jetzt mal abgeschwächt, der Vorwurf an Menschen mit Migrationshintergrund, warum sprechen die denn kein richtiges Deutsch?
Ja, so wie 70er Jahre Westdeutschland, die Leute sollten ja auch als Gastarbeiterin, ich mache gerade zu Anführungszeichen, GastarbeiterInnen kommen. Ich glaube, es gibt das Wort Gastarbeiter, kann es nur im Deutschen geben, weil nur in der deutschen Kultur würde man den Gast arbeiten lassen. Also in Japan, in Polen, nicht vorstellbar, dass der Gast arbeitet. Also allein dieser Begriff Gastarbeiter ist schon ein sehr deutscher Begriff. Und die Leute sollten ja auch nicht da bleiben und die Sprache lernen und haben ja auch keine Sprachkurse bekommen, sondern sie sollten ja arbeiten und dann auch wieder gehen. Und da hat ja Deutschland was gelernt. Also das ist ja eigentlich gut. Also es gibt Lernprozesse. Wir haben gelernt, wenn wir denn die Leute hier wirklich gut leben sollen, ist es gut, wenn sie die Sprache können. Ist es gut, wenn sie irgendwie so eine Idee von Integration ist bei uns ein sehr umstrittener Begriff, aber einfach irgendwie sozusagen Teil dieser Gesellschaft, Teilhabe an dieser Gesellschaft haben können. Und wenn die dann nämlich in den Arbeitsmarkt integriert sind und die syrischen Geflüchteten sind mittlerweile überdurchschnittlich gut in den Arbeitsmarkt integriert, ganz besonders die männlichen syrischen Geflüchteten sind überdurchschnittlich gut integriert. Die sind über 75% der männlichen syrischen Geflüchteten sind in Erwerbsarbeit. Bei den Frauen ist es ein bisschen schwieriger. Da ist die Quote aber immer noch höher als die westdeutschen Frauen, die 1991 in der Erwerbsarbeit waren, weil die westdeutschen Frauen...
Kannst du bitte diese Statistiken auch einfach, bitte, du bist ja gleich in der Abendschau, kommst du gleich danach.
Ja, ja.
Ey, sag das lauter. Das ist, glaube ich, das ist so krass, wenn man das hört und dann so denkt, darauf basiert die Politik der AfD.
Ja, ja.
Auf Falschaussagen,
ja,
so leicht, wie du es gerade gemacht hast, korrigieren kannst.
Ja. Also bei den ukrainischen Geflüchteten ist es ein bisschen schwieriger, aber die sind auch kürzer da. Und da gibt es jetzt auch gerade die Zahlen, dass sich da die Jobs sich verdreifacht haben. Was ich sagen wollte ist, on the long run ist Migration dann aber ein Plusgeschäft, weil irgendwann gehen die Leute in den Arbeitsmarkt und zahlen hier Steuern. Ja? On the long run ist es ein Gewinn. Also Migration ist immer ein Gewinn für ein Wirtschaftssystem, was mit sozialer Marktwirtschaft organisiert ist. Es gibt einen anderen Kollegen bei mir, lass mich das noch kurz sagen, einfach damit ich es einmal aussprechen kann. Ein anderer Kollege, Tim Müller, der hat sich diese Erzählung von dem Sozialstaat als Pull-Faktor angeguckt. Ne? Also dass unsere Sozialgesetze... Auch ein sehr beliebter Narrativ, dass unsere Sozialgesetzgebung so viele Leute anziehen würde. Und in ihrem Projekt haben sie sich das angeguckt und haben die Leute befragt, was war denn die Hauptmotivation? Die Hauptmotivation, nach Deutschland zu kommen, war nicht, weil sie wussten, wie hier die dass es hier Arbeitslosengeld 2 gibt oder so, sondern die Hauptmotivation war Demokratie, Sicherheit und Freiheit. Das heißt, also Neville, Deutschland einfach ein sehr sicherer, ein sehr freier und sehr demokratischer Staat ist. Deswegen haben die Leute sich für Deutschland entschieden, weil sie hier ein relativ gutes Leben führen können, wenn sie hier hinkommen und vielleicht nicht in anderen Staaten bleiben müssen. Das heißt, wenn wir die Pull-Faktoren in Deutschland abschaffen wollen, dann müssten wir Demokratie, Sicherheit und Freiheit abschaffen. Und ich hoffe doch sehr, dass das jetzt sozusagen nicht das Ziel des Bundeskanzlers ist. Und eben nicht ALG II. Also ALG II ist natürlich, Max, ne, du findest bestimmt immer auch Leute, die sagen, ich wusste, dass ich da irgendwie Geld bekommen kann, aber das ist nicht die Hauptmotivation, nach Deutschland zu kommen, sondern die Hauptmotivation ist, ich gehe aus einem Land, in dem Krieg ist, und dann gucke ich, wo bin ich sicher? Und dann ist die Erzählung, ja, hier in Deutschland bist du sicher.
Lass mich nochmal eine dritte These zu unserem Kanzler äußern. Also die erste war, äußert sich unser Kanzler rassistisch oder wie rassistisch äußert sich unser Kanzler? Die zweite war, ist er ein Brandstifter?
Mhm.
Jetzt die dritte ist unser Kanzler einfach ungebildet? Weil das, was du alles erzählst, ist ja fast schon, das ist ja Bildungskonsens. Das weiß man doch, wenn man sich mit Migration auseinandersetzt. Das weiß man doch alles, wenn man also dir zuhört und vielen deiner KollegInnen und WissenschaftlerInnen, die darüber seit Jahrzehnten forschen. Das ist ja nichts. Also nichts von, also alles, was du sagst, ist interessant, aber nichts davon ist, und das meine ich nicht angreifend, überraschend.
Ja.
Weil das weiß man.
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ne? Also du hast ja sozusagen mich jetzt hier eingeladen, aber ich spreche ja jetzt nicht als Daniel, sondern ich spreche hier als ne, in der Wissenschaft ist ja irgendwie Teamwork. Also wir produzieren ja Wissen nicht alleine, sondern wir produzieren immer Wissen im Team. Und deswegen genau, also es gibt, also schon bevor es diese kritische Migrationsforschung gab, gab es ja auch schon eben, da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, Migrantinnen Selbstorganisationen, die schon viel früher da all das gesagt haben, bevor es überhaupt wissenschaftlich beforscht wurde. Dann wurde irgendwann angefangen, das auch wissenschaftlich zu beforschen, und dann wurde es immer fundierter, konntest du immer mehr Forschungsprojekte, die Daten haben sich angereichert, und ja, nichts davon ist überraschend. Gleichzeitig habe ich ein bisschen das Gefühl, das habe ich ja auch schon vorhin gesagt, dass gerade so wissenschaftliche Expertise nicht besonders gefragt ist. Es gab gerade einen Artikel von einer Kollegin von mir, Siri Hummel, die am Mecenata-Institut arbeitet. Das Mecenata-Institut ist ein Institut, was sich mit Zivilgesellschaft, mit NGOs und Zivilgesellschaft beschäftigt. Und die haben einen Artikel über NGOs und Zivilgesellschaft geschrieben und haben halt sich kritisch mit diesem Angriff der NGOs, ne, also mit dieser kleinen Anfrage, dass die sich als allemal irgendwie ihre Steuern offenlegen sollen, beschäftigt. Und haben an ihren Artikel an den Anfang gestellt, dass sie jetzt mal aufzeigen werden, wie viele zivilgesellschaftliche Organisationen es gibt, wie das Geld dort fließt und wie das eigentlich genau ist. Und haben am Anfang ihres Artikels gesagt, dass sie aber gerade das Gefühl haben, dass diese Artikel gerade sowieso nicht gerne gelesen werden und dass sie vor allen Dingen bei der Bundesregierung keine große Bedeutung haben. Sie den Artikel aber trotzdem schreiben. Also weil sie immer noch sie glauben immer noch an die Fakten. Und deswegen, und das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, aber ihr Gefühl ist gerade, ne, so richtig gelesen wird das nicht. Mhm. Du hast jetzt gefragt, ob der Bundeskanzler ungebildet ist, das will ich ihm nicht unterstellen.
Aber ich meine, für mich ist es ein Indiz.
Naja, habe ich das Gefühl, dass er nicht unbedingt gerade, also wenn ich jetzt Angela Merkel, von der man weiß, dass sie wirklich gerne und viel gelesen hat und die ja auch erstmal nach ihrer Kanzlerschaft gesagt hat, ich gehe jetzt erstmal ein halbes Jahr nach Hiddensee und lese jetzt erstmal ein Buch nach dem anderen. Das, glaube ich, ist nicht der Lebensstil von Friedrich Merz, sich wirklich einzulesen, wirklich in die Akten einzulesen. Über Angela Merkel weiß man das ja, ne? Das gibt's ja jetzt auch genug Dokus drüber, dass sie wirklich sich hingesetzt hat, ihre Analyse gemacht hat und dann hat sie gesprochen. Und das ist zumindest etwas, was gerade nicht die Taktik des Bundeskanzlers ist. Angela Merkel ist dafür immer sehr kritisiert worden, weil sie zu wenig kommuniziert. Mhm. Ich als Wissenschaftler muss sagen, auch gerade in der Nachbetrachtung denke, weil es reden ja sowieso genug Leute. Ist doch, aber Bundeskanzler ist ja irgendwie eine andere Rolle, ja. Also da ist ja nicht deine Aufgabe, halt irgendwie mal einen neuen Hottake rauszuhauen. Also einfach mal machen, sagt der Lindemann. Das ist ja nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers, sondern die Aufgabe des Bundeskanzlers. Der ist ja ganz am Ende er ist ja Regierungschef. Er muss ganz am Ende, er hat Richtlinienkompetenz. Er muss am Ende die Entscheidungen treffen. Er muss den Weg weisen, aber er muss nicht so ein Hottake raushauen. Eigentlich sollte er nicht uns in so eine Falle schicken und uns eine Woche lang damit beschäftigen lassen, was jetzt das richtige Stadtbild ist, sondern er müsste dann einfach sagen, ich bin anderer Meinung, aber er hat einen klaren Plan, was schärfere Rückführung betrifft und was schärfere Grenzkontrollen betrifft. Das ist eine politische Agenda. Ich bin da anderer Meinung, aber das macht er. Aber er sollte dann nicht noch irgendwie über die Gefühle der Menschen sprechen und irgendwie so ein Dog-Whistling machen und irgendwie uns erklären, wovor wir jetzt eigentlich Angst haben sollten. Und damit ganz, ganz vielen Leuten auch ein Unsicherheitsgefühl entweder einzureden oder wirklich zu geben. Weil, also es gibt ja auch vielleicht gute Gründe, ne? Wir haben jetzt gerade, wir können es ja mal andersrum drehen. Ich wollte das vorhin schon anbringen. Ich lebe ja in einem kleinen Ort in Brandenburg. Und in einem kleinen Ort in Brandenburg treffe ich nicht wenige Leute, die mir sagen, also nach Berlin kann man ja gar nicht mehr gehen, das ist viel zu hartes Pflaster, da fühle ich mich unsicher.
Das ist das, was ich vorhin auch meinte.
Und
das
geht weit in das progressive Lager. Also das ist jetzt nicht, dass das nur AfD-Leute sagen, sondern das sagen auch Leute, die sagen, das ist mir zu unsicher geworden da in Berlin. Und dann habe ich natürlich in Berlin auch Freunde, die mir sagen, ich kann ja dich gar nicht an deinem Brandenburger kleinen Ort besuchen, weil da sind ja nur Nazis. Und wenn wir uns in beiden Welten bewegen, ich als weißer Mann, dann wissen wir, dass sozusagen das eine natürlich nicht stimmt und das andere aber auch nicht stimmt. Also auch jetzt in dem kleinen Ort, in dem ich lebe, da ist es jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da Nazi-Horden durch die Gegend laufen. Sondern meistens ist da einfach sehr, sehr ruhig und die Seen sind einfach super schön und super klar. Und ich mache da FKK am Strand. Also das Gefährlichste ist, dass man mich FKK sieht. So, das ist vielleicht das Schlimmste, was passieren kann. Und so werden aber die ganze Zeit diese Geschichten erzählt.
Um es nochmal einzuordnen, natürlich du als weißer Mann. Das ist natürlich so.
Ja, na klar, genau. Also das muss man einordnen, weil natürlich mir Leute auch absagen. Ja, also Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich kommen sollte. Aber Leute kommen auch. Also ich habe natürlich beides. Ne? Und es leben einfach auch in diesem Ort auch Menschen, die da auch alltäglich Rassismus erleben, aber die da auch alltäglich keinen Rassismus erleben und ganz, ganz viel Freundlichkeit erleben. So, und also beides findet da die ganze Zeit statt. Und so werden aber immer die Geschichten über die jeweils andere Seite erzählt. Und das Beste ist natürlich immer in beiden Welten zu sein. und offen zu sein.
Du jetzt als Soziologe, aber wie gehen wir denn mit der Situation um? Ich habe jetzt auch das Gefühl, also jetzt gibt es schon die ersten Posts auf Insta von Linken, die sich jetzt über Linke beschweren, weil es ja wieder nur so ein weißer Protest da am Brandenburger Tor war. Also jetzt geht es schon wieder in so eine Meta-Zerfleischung. Ja. Ich halte es, um ehrlich zu sein, halte ich das auch alles nicht mehr aus langsam.
Ja.
Können wir nicht einfach uns darauf einigen, das war scheiße, das war unfreiheitlich, das ist sogar undemokratisch, finde ich, so eine Äußerung. Und dagegen kann man zusammen auf die Straße gehen und jede Form von Protest ist ein richtiger Protest. Das sage ich jetzt nicht als Journalist, sondern das sage ich als Bürger, Thilo Mischke.
Ja.
Weil ich finde, das Ausgrenzen von Bürgern ist der erste Schritt zum Grauen.
Ja. Genau, also ja, wir hatten ja schon darüber geredet, ob wir Özgür noch in die Folge einladen. Ja.
Genau, der hat da geredet auf diesem
Der hat da geredet und ich will jetzt gar nicht mir seine Worte aneignen, aber er hat auch das angesprochen.
Kurz einordnen nochmal, wer Özgür ist.
Genau, Özgür Özvatan, auch Migrationsforscher, Kollege von mir. Wir machen Podcast zusammen oder haben Podcast zusammen gemacht, Berlin Ostmigrantisch. Also wir haben tatsächlich über das Stadtbild von Berlin gesprochen, wie es sich in den letzten 40 Jahren für uns verändert hat und haben uns ganz viele Leute eingeladen, unter anderem dich. Du warst auch da. Und der Özgür hat genau das gesagt, dass es natürlich auch Strukturen sind und vielleicht wäre das sozusagen ein guter Teil 2 oder so, mit ihm auch nochmal zu sprechen, weil was er auch gesagt hat ist, naja, du musst ja auch mehr Vertrauen aufbauen, dass die Leute wirklich, also dass Leute wirklich sagen, ich gehe jetzt auf diese Demo und ich fühle mich da auch sicher, ja, in Zeiten wie diesen. Also der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, er benennt es nicht genau, aber da gibt es Menschen, die stören im Stadtbild. Und dann wird zu einer Demo aufgerufen am Brandenburger Tor und ich war da und da werden sehr viele Fotos gemacht, da sind sehr viele Leute, diese Fotos werden sofort auf Instagram gestellt. Da musst du ja auch ein Vertrauen haben, dass du da sicher bist auf dieser Demo. So, und diese Community-Arbeit, die da auch gemacht werden muss, also wirklich auch diese, ne, diese Organisationen, die so Demos organisieren, die müssen dann auch die Arbeit machen und müssen auch die strukturelle Arbeit machen, mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, die dann eben auch in migrantischen Communities mobilisieren könnten für diese Demo. Und Özgür hat auf der Bühne gesagt, das wird nicht gut genug gemacht. Also das ist schon eine relevante Kritik. Gleichzeitig bin ich bei dir, wir sollten uns da nicht zerfleischen darüber. Alleine schon deswegen, weil wenn du einmal kurz X aufmachst, du sehen wirst, dass die Rechten das sowieso schon für uns übernehmen. Also die Rechten haben das genau diesen Take mehrfach auf X gemacht, 1000-fach geliked oder irgendwelche russischen Bots haben es 1000-fach geliked, wer weiß. Aber diesen Take machen die Rechten sowieso, dann müssen wir den nicht auch noch selber machen. Also das ist ja, deswegen bin ich ja auch so empört über diese Aussage des Bundeskanzlers, weil wir sind nur erfolgreich gegen Rechte, also gegen Rechtsextreme, sind wir nur erfolgreich, wenn wir Bündnisse bilden. Und zu den Bündnissen gehört natürlich der Parteivorsitzende der Christlich-Demokratischen Union.
Genau, das meinte ich mit
genauso dazu.
Friedrich Merz ist der Antifaschist.
Ja, genau. Also der gehört genauso. Also der gehört, also ich lade Friedrich Merz hiermit offiziell ein. Ich glaube, ihr hört den Podcast nicht, aber ich lade ihn offiziell ein, Teil des Bündnisses zu werden gegen Rechtsextreme. Aber dann darf er natürlich nicht exkludierend sprechen, sondern dann muss er inkludierend sprechen. Und dann ist er auch Teil davon. So. Und wir brauchen von Friedrich Merz bis Heidi Reichenick brauchen wir alle, damit wir gemeinsam eine gute Gesellschaft gestalten können. Ne? Also, lass mich noch diese eine Zahl droppen. 10 Millionen Menschen haben die AfD gewählt. Das heißt, bei 84 Millionen Menschen haben es 7 Leute nicht getan. Also 70 Millionen nicht getan. Also es ist 7-1. Wenn wir jetzt ein Fußballspiel machen würden, 7-1. Einer bei der AfD, die anderen 7 sind das andere Team. Wenn die alle zusammenspielen und eine gute Abwehr machen, eine gute Verteidigung bilden, dann hat diese eine Person keine Chance. Die Gefahr ist aber natürlich, dass 4 von den 7 sagen, wir spielen aber nicht mit, wir gehen doch zu den anderen. Oder 3 sagen, wir spielen jetzt mit den anderen mit und die anderen 4 können sich nicht einigen, wie sie die Abwehr stellen. Dann haben wir ein Problem. Also eigentlich sollten die 7, die noch nicht AfD wählen, die sollten alle zusammen ein Team bilden. Ich weiß, Fußballmetaphern und Politik, aber dann gewinnen wir. So, ja. Und dann sollte, aber deswegen empört mich das so, weil dann darf natürlich der Bundeskanzler nicht ausscheren. Sondern der Bundeskanzler muss das organisieren, der muss dieses Team organisieren.
Sag mal, sehen wir eine Vorbereitung auf 2028? Einfach der Bundeskanzler bereitet schon mal vor, Koalition CDU-AfD. Ist Jens Spahn, was der in der Vergangenheit gesagt hat, das, was Merz jetzt sagt über Migration, ist das nicht alles am Ende so eine Art ganz sanftes, so eine Art Löschschaum, der da vor die Brandmauer gelegt wird?
Ja, spannende Frage. Also ich würde hier eine Wette abschließen, dass Friedrich Merz nicht mit der AfD eine Koalition machen wird.
Aber Jens Spahn.
Und ich vermute, dass Friedrich Merz große Angst vor Jens Spahn hat. Und also auch, ne, es gibt ja auch interne Kämpfe bei der CDU. Mhm. Aber ich bin nicht Robin Alexander. Robin Alexander ist da sozusagen der Experte, der sich bei der CDU gut auskennt. Aber das ist ja eher so ein Hilfeversuch oder wie so eine Notwehr zu verhindern, dass Jens Spahn am Ende 2029 dann mit der AfD eine Koalition machen wird. Und Friedrich Merz versucht anscheinend irgendwie noch dran zu bleiben. Aber es ist halt die völlig falsche Taktik. Also es ist, ich frage mich immer, es gibt so viele gute Politikstrategen. Warum sind die nicht bei der CDU?
Ich frage mich, also das ist so von angefangen bei den Instagram-Videos bis hin zu Friedrich Merz übt solche Äußerungen, wo du so denkst, so Alter, es ist doch nicht 1965, wo die Bundesrepublik sich langsam daran gewöhnt, wieder Politik für die Öffentlichkeit zu machen, sondern wir haben jetzt 2025 und irgendwann muss doch auch bei der CDU ankommen, dass Politik Popkultur auch ist.
Ja.
Und genauso muss man da agieren. Also besonders auf diesem Level, wenn mit den Leuten, mit denen du erreichst und nicht dieses Politik, weißt du, Politik ist halt Berlin und nicht Gilgamos.
Ja. Ja,
oder dieser Ort heißt, den er da damals genannt hat.
Gilgamos, ne? Den ich auch erst kennengelernt hatte, nachdem aus Gilgamos heraus Kreuzberg kritisiert wurde und ich natürlich gesagt habe, ja, was ist hier los? Wo ist überhaupt Gilgamos? Nee, klar, ich meine, aber Politik ist halt auch alles, ne? Also du musst halt schon irgendwie, also ich weiß nicht, Namsi Nguyen, ich glaube, du hattest ihn bei dir im Podcast, oder? Der war bei dir im Podcast.
Ja,
aus Leipzig, der Linke.
Ja.
Der hat ja den, der eben diesen Haustürwahlkampf gemacht hat und den digitalen Wahlkampf gemacht hat. Ne? Beides muss gemacht werden. Und dann machst du noch Bündnisarbeit und lädst ja auch regelmäßig Leute ins Kanzleramt ein und redest mit denen. Ich kann sagen, keine Ahnung, während der Ampelkoalition war ich da relativ häufig und da habe ich da was erzählt, habe die Regierung kritisiert, bin ich wieder gegangen, so. Und
ich hoffe, du hast, als du dann da warst, Käsebrötchen und Kekse und Filterkaffee getrunken.
Ja, ich war tatsächlich in der Bundestagskantine und ist kein Spitzenessen. Nee, genau, und dann kritisiert man da halt und naja, also so funktioniert der Demokratie, ne? Also dass man sich auch Leute einlegt, die eine andere Meinung haben und dass man sich die Expertise ins Haus holt und dann aber eine Entscheidung trifft. Und da, ja, irgendwie, da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, dass da die guten Strategen gerade woanders sitzen und nicht im Kanzleramt. Leider.
Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich weiß, dass wir auch nochmal miteinander reden werden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.